Mein Name ist Konstanze Kurz. Neben mir sitzt Frank Rieger, der zwar nicht im Programm steht, aber wir haben uns entschlossen, den Vortrag zusammen zu machen. Nicht nur, damit er nicht so vorlesungsartig wird und man irgendwie so eine Person hat, die hier immer so länglich was erzählt, sondern um ein bisschen kommunikativer zu gestalten und weil wir ohnehin viele von den Sachen, die ich hier vortrage, im Chaos Computer Club im Team besprechen und uns gemeinsam Gedanken machen darüber. Worum es also heute gehen soll, ist das neue Grundrecht. Und zwar habe ich es nochmal konkret aufgeschrieben, weil der Name noch ein bisschen schwierig für den gemeinen Hacker zu lernen ist. Es heißt Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen.
Also es gibt noch keinen schönen Kurznamen dafür. So der Arbeitstitel war mal digitale Intimsphäre. Den kann man eigentlich fast benutzen.
Ja, das hat sich nicht so ganz durchgesetzt. Wir arbeiten noch dran, ein bisschen griffigeren Begriff dafür zu finden, weil diese Juristendeutsch kann man sich nur sehr schwer merken. Wir haben den im letzten Jahr, also dieses Grundrecht, was auch so konstituiert wurde, also auch namentlich auch so genannt wurde, ja anlässlich der Verfassungsbeschwerde von Karlsruhe geschenkt bekommen, nämlich die Verfassungsbeschwerde gegen die Online-Durchsuchung, damals Verfassungsschutzgesetz von Nordrhein-Westfalen. Und der Chaos Computer Club hat ja durchaus damit zu tun, denn Andreas Bog war ja für den CCC einer der technischen Gutachter. Insofern haben wir uns damals auch die Urteilsverkündung live vorlesen lassen.
Ja, kann man nur sehr empfehlen, wenn mal wieder mündliche Verhandlungen in Karlsruhe ist, dahin zu gehen, ist intellektuelle Unterhaltung auf höchstem Niveau. Und manchmal bekommt man auch tatsächlich was geschenkt. Also wir saßen ganz schön da, als der anfing, da das neue Grundrecht zu konstituieren.
Das ist also durchaus auch eine angenehme Erfahrung. Worüber wir eigentlich hier heute reden wollen, ist nicht etwa, was steht in diesem Urteil, denn jeder kann sich durchlesen und gibt eine längliche Urteilsbegründung und natürlich die Leitsätze und die hat das Bundesverfassungsgericht ja seit mehreren Jahren auch immer auf ihrer Webseite, das kann sich also jeder durchlesen, ist auch durchaus verständlich, sondern wir wollen eigentlich darüber reden, was folgt denn aus diesem Urteil und was steht denn noch drin, außer den ziemlich offensichtlichen Tatsachen, über die natürlich auch in der Presse dann berichtet wurde. Darüber wollen wir eigentlich heute sprechen.
Also der Urteilstext selber ist halt insofern lesenswert, als dass er sehr viele Aspekte beinhaltet, die über den Bundestrojaner hinausgehen. Unter anderem eines der Dinge, die wir heute auch ansprechen wollen, ist eine Art Recht auf digitale Selbstverteidigung, was darin verankert ist. Und ja, wir wollen heute eigentlich ein bisschen mehr die anderen Weiterungen besprechen.
Genau. Trotzdem haben wir jetzt aber zum Anfang mal zwei Zitate, die uns wesentlich erscheinen. Nämlich einmal, dass das Gericht betont, dass eben ein komplettes, ausdifferenziertes Bild einer Persönlichkeit erlangt werden kann, wenn man eben dessen informationstechnische Systeme durchsucht. Dabei wird der Begriff Computer eigentlich ganz weitgehend vermieden. Es geht also immer ganz allgemein um informationstechnische Systeme. Damit wären natürlich auch eben Mobiltelefone, PDAs oder sonst vergleichbare Systeme gemeint.
Also diese Weiterfassung informationstechnisches System ist insofern von Bedeutung, als dass zum Beispiel eine Diskussion vor dem Urteil, gab es ja diverse Gutachten dazu und da wurde auch von mehreren von uns unter anderem betont, dass wir nicht so weit weg sind davon, dass wir zum Beispiel digitale Implantate haben können, die als Speichererweiterung dienen oder die als sensorische Erweiterung dienen können. Und was wäre denn, wenn der Staat das Recht hätte, diese Bundestrojaner zu durchsuchen? Und offensichtlich fanden die Verfassungsrichter die Idee nicht so wild, dass sie nicht willens waren, das so weit zu fassen, zu sagen, jedes informationstechnische System, das halt dem persönlichen Lebensraum zuzuordnen ist, fällt darunter.
Vielleicht den besten Punkt damals in Karlsruhe hat sicherlich Professor Fitzmann aus Dresden gemacht, der zwar relativ kurz, aber doch sehr eindringlich mit ziemlich klaren Worten den Richtern geschildert hat, wie er sich also so eine Zukunft vorstellt, wo man einfach oft aus Bequemlichkeit oder auch aus anderen Gründen eben Teile von informationstechnischen Systemen implantieren lässt und dergleichen. Also er hat das sehr klar dargestellt und hat auch so ein bisschen, also wir hatten jedenfalls den Eindruck, dass die Richter doch etwas entgeistert erst geguckt haben und sich nicht so recht vorstellen konnten, dass das unsere Zukunft sein soll in 5 oder 10 Jahren, aber wer sich damit ein bisschen befasst und sich auch mal ein bisschen informiert darüber, wie es heute aussieht mit den Implantaten, was die können und was schon so gemacht wird, also Stichwort bezahlen mit Minichips in Biergärten und so weiter, wird es sicherlich ein Weg sein, wo Professor Fitzmann sicherlich in 5 Jahren Recht gegeben werden kann.
Also ich glaube, was Sie tatsächlich dann verstanden haben, war die Sache mit den digitalen Hörgeräten mit Speicherfunktion.
Also er hat tatsächlich auch auf Hörgeräte abgestellt, wo man natürlich im ersten Sinne nicht denken würde, dass auf einem Hörgerät ein vollständiges Persönlichkeitsabbild liegen kann. Wenn man aber ein Hörgerät hat mit einer ordentlichen Speicherkapazität, kann man sich sehr wohl vorstellen. Denn alles, was ein Mensch im Laufe des Tages, eines Monats oder eines halben Jahres hört, ist natürlich sehr viel aus seinem privaten Umfeld. Der Punkt, über den wir eigentlich reden wollen, ist aber ein anderer, der eben auch in diesem Urteil drin ist, der erstmal wieder betont, dass natürlich ein beträchtliches Potenzial für die Ausforschung der Persönlichkeit des Betroffenen auftaucht, wenn man eben informationstechnische Systeme durchsucht. Vor allem aber steht auch in dem Urteil, dass dies auch für einmalige und punktuelle Zugriffe, wie beispielsweise die Beschlagnahme oder Kopie von Speichermedien solcher Systeme, dass dies auch gelten würde.
Das ist einer der Aspekte, die in diesem Urteil ziemlich übersehen wurden von den meisten Beobachtern, der aber für die Altersrealität sehr viel bedeutsamer ist als, sag ich mal, so eine Bundestrojaner-Geschichte. Wir kommen gleich noch zu den Zahlen, aber worum es halt geht, ist, eigentlich ist in diesem Urteil eine sehr weitgehende Beschränkung von Festplattenbeschlagnahmen enthalten. So, sie ist halt nur momentan noch nicht in der Rechtsrealität angekommen.
Und ich denke, es liegt halt auch an uns, mit daran zu wirken, wie das Urteil interpretiert wird. Also ich glaube, wir können nicht warten, bis in den juristischen Zeitschriften sich in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren dann mal so eine Mehrheitsmeinung gebildet hat, sondern ich denke, wir müssen darauf dringen, denn es sind schließlich unsere Festplatten, die beschlagnahmt werden. Wie ist also die konkrete Unterscheidung? Im Wesentlichen unterscheidet sich eine Festplattenbeschlagnahme von dieser heimlichen Online-Durchsuchung, die man ja, wenn man sie korrekt benennen würde, ja Computerwanze nennen müsste, nur die Heimlichkeit. Man kann noch einen kleinen anderen Unterschied ausmachen, nämlich dass man sagt, okay, ein Bundestrojaner ist in der Regel eine Maßnahme, die 2, 3, 4, 5, 6 Wochen oder im Maximalfall auch 3 Monate laufen kann. Aber bei einer beschlagnahmten Festplatte hat man natürlich auch den Blick zurück ins Leben des Verdächtigen, von dem die beschlagnahmt wurde.
Naja, also einen wesentlichen Unterschied würde ich noch darin sehen, dass der Bundestrojaner natürlich in der Lage ist, Verschlüsselung der Platte zu unterlaufen.
Ja, klar. So. Also das kann man natürlich nicht immer bei beschlagnahmten Festplatten, etwa wenn der Verdächtige nicht so richtig mitspielt und das Passwort nicht nennen will.
Oder überhaupt erstmal seine Platte verschlüsselt hat.
Oder so, du sagst es. Neue, strikte Regeln sind halt hier eingeführt worden. Das sind sehr hohe Anforderungen. Also eine Online-Durchsuchung darf nur im Ausnahmefall durchgeführt werden. Und selbstverständlich auch mit einer rechtsstaatlichen Kontrolle, die in diesem Fall ein Richtervorbehalt ist. Und zu den Richtervorbehalten wollen wir auch nochmal konkret kommen. Es geht aber nicht nur darum, dass man eben ja die ganze Persönlichkeit damit ausspionieren kann und so weiter, sondern natürlich auch im Wesentlichen um die Unschuldsvermutung. Denn man gilt ja nach unserem Rechtsverständnis immer als unschuldig, bis es eben bewiesen ist. Und daher muss man immer daran denken, dass es sich hier um Verdachtsfälle handelt und nicht um überführte Straftäter. Also das ist nicht immer nur dieser Aspekt der Ausforschung der Persönlichkeit. Wir sollten die Unschuldsvermutung gerade in diesen Zeiten, wo ja unser Bundesinnenminister die schon mal in Frage stellt, im Hinterkopf behalten. Wir wollen auf eine andere Sache hinweisen, die nicht konkret damit zu tun hat, aber uns in letzter Zeit sehr beschäftigt hat. Denn neben der viel diskutierten Computerwanze gibt es auch noch die sogenannte Quellen-TKÜ, die Quellentelekommunikationsüberwachung. Wir haben hier mal diese Antwort aus dem SPD-Fragenkatalog des Bundesinnenministeriums, schon ein bisschen älter, wo sie definiert haben, dass ja auf Telekommunikation im Rahmen der Online-Durchsuchung oder Online-Überwachung nicht zugegriffen werden soll.
Also der Hintergrund ist folgender, jetzt da die Online-Durchsuchung, also der Bundestrojaner, relativ hohe Hürden hat, versuchen sie natürlich irgendeinen Weg zu finden, das auf niedrigeren Hürden, sprich also den Gesetzen zur Telekommunikationsüberwachung, die sehr viel einfacher sind. Also Telekommunikationsüberwachungen werden halt praktisch täglich immerzu viele angeordnet. Was waren die Zahlen? Wie viel?
Wir haben gerade mal, ich weiß leider nur bis 2007 aus dem Kopf, ja. Das sind also über 45.000 Anordnungen, das sind aber nur die Anschlüsse. Wenn man das hochrechnet auf unser extensives Telekommunikationsverhalten, haben wir im Jahr 2007 120 Millionen abgehörte Gespräche gehabt, womit Deutschland mal wieder in ganzen Zahlen den Weltmeister mimt.
Also zumindest von den Staaten, die Statistiken veröffentlichen.
Naja, nur polizeilich natürlich, ja. Wir wissen nicht, was die Geheimdienste machen.
Ja, also der Ziel bei dieser Quellen-TKÜ-Geschichte ist halt, einen unter dieser relativ niedrigen Schwelle Zugriff auf den Computer zu bekommen, mit der Vorgabe, dass angeblich nur Telekommunikationsdaten abgeschnorchelt werden. Hintergrund ist halt, dass das BKA nach wie vor wider besseren Wissens und wider die Tatsachen behauptet, dass sie angeblich Skype nicht abhören könnten. Und das benutzen sie halt als Hebel, um diese Quellen TKÜ durchzubekommen. Da sind jetzt Verfassungsbeschwerden anhängig.
Allerdings gegen die BKA gesetzt, denn da haben sie ja sowohl die Online-Durchsuchung wie auch die Quellen-TKÜ drin, nur mit sehr unterschiedlichen Regeln. Das heißt, sie haben aus dem Urteil für die Online-Durchsuchung die Regeln kopiert, also die sehr strikten Regeln, und für die Quellen-TKÜ, die technisch de facto das Gleiche ist, viel niedrigschwelligere Regeln. Und wir haben uns halt in letzter Zeit damit befasst, das auch in einem Gutachten mal zusammenzuschreiben, und das ist dankenswerterweise auch in einer der mehreren Verfassungsbeschwerden gegen das BKA-Gesetz eingegangen. Also wir hoffen, dass wir dazu beitragen konnten, zumindest auch diesen Teil des BKA-Gesetzes einer rechtlichen Prüfung zu unterziehen. Ja, aber das ist nur so ein Bogen, den wir jetzt schlagen wollten. Eva.
Genau.
So. Wir haben das Gutachten noch nicht veröffentlicht, aber wir werden das, denke ich, noch tun. Ja. Was passiert klassischerweise, wenn man also eine Festplatte oder einen anderen Datenträger oder eben den gesamten PC, denn in der Regel wird ja mit den Peripheriegeräten beschlagnahmt, weil die Auswertung mit den Peripheriegeräten durchgeführt wird, weil die halt auch nicht immer ihre Mäuse und Tastaturen da umstecken wollen, nehmen sie halt immer mal alles mit. In der Regel wird er zunächst eingelagert. In Berlin ist das so ein Zeitraum von 1 bis 2 Jahren. Das differiert aber sehr zwischen den Bundesländern. Also manche sind da deutlich langsamer, manche sind noch schneller. Danach erfolgt die Auswertung heute üblicherweise mit routinemäßigen Scans über Hashes in der Regel nach kinderpornografischen Files, die sie einfach in etwas größeren Datenbanken haben und abchecken.
Also das machen sie immer. Ne? Also es ist halt, muss man klar sehen, egal aus welchem Grund der Rechner beschlagnahmt wird. Dieser Hash-Scan ist Bestandteil der normalen Prozedur. So, und das gilt sowohl im Kriminalverfahren als auch in oberrechtlichen Verfahren. Also wenn halt wegen File-Sharing-Platten beschlagnahmt werden, werden auch diese nach diesen Hashes gescannt.
So. Danach erfolgt die eigentliche Auswertung im Kontext des Untersuchungszwecks. Das kann sehr unterschiedlich ablaufen. Das machen entweder Dienstleister, das gibt es durchaus, weil die Menge der Festplatten nicht mehr selber ausgewertet werden kann.
Also nochmal zum Verständnis, die Polizei ist nicht die Einzige, die diese Auswertung durchführt. Es ist tatsächlich so, dass eure Festplatten nach der Beschlagnahme und der gebührenden Ablagerung in der Asservatenkammer als...
Asservatenkammer klingt immer so niedlich, das sind heute Hallen.
Genau. Geht die dann an einen externen Dienstleister, der irgendwie vereidigt oder begutachtet das oder was auch immer?
Oh nein, in einigen Bundesländern gibt es ein Führungszeugnis.
Ja, genau. Dann guckt halt irgendeiner da drauf und sucht halt nach den Dingen, die halt gesucht werden. Also in der Regel ist ist die externe Dienstleister, nehmen sie meistens bei Urheberrechtsverstößen und versuchen halt irgendwie zumindest irgendwie ihre, die Hardcore-Kriminalitätsfälle halt im Innen zu halten, soweit ich es verstanden habe.
Ja, wenn man irgendwie Cybercrime-Verdächtigung hat, dann sind das andere Einheiten und dann machen das auch keine Dienstleister. Das ist auch unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Ja. In der Regel teilen sich die Auswertung Polizeikräfte oder auch Kräfte der Staatsanwaltschaften dritte Dienstleister. Das Problem ist halt, sowohl bei der Polizei wie auch bei Dienstleistern, die sogenannte Chain of Evidence, die ist in Deutschland schlicht nicht existent. Das heißt, es gibt keine Dokumentation, wer wann wo zugreift. Das ist halt einfach nicht vorgesehen. Auch dafür müssen wir eigentlich endlich mal eine Änderung fordern.
Also es ist nicht wie im Fernsehen. Ne? Also im Fernsehen kennen wir das ja alle aus CSI und so, dass halt irgendwie die Beweiskette und so ist ganz heilig, immer alles irgendwie in versiegelten Plastiktüten und immer 4-Augen-Prinzip und dergleichen Dinge. In der Realität ist das nicht so. Da werden die Festplatten in Umzugskartons von Kurieren durch die Gegend gefahren und da sitzt auch nur einer im Auto. So, und dass da mal ein Siegel draufklebt, ist nicht so, also nicht so zwingend so. Und wenn, dann klebt es halt auf der Festplatte, nicht auf der Versiegelung der Festplatte. Und da geht auch wirklich gerne mal was verloren. Also gerade so in Bayern, wenn irgendwie der Verdächtige Max Strauß heißt zum Beispiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Festplatte bei der Untersuchung ankommt, eher gering. So, ne? Also das ist so ein sehr wesentlicher Punkt, wenn euch das mal betrifft. Erstmal alles anzweifeln. So, also die sind in der Regel nicht in der Lage zu belegen, dass sie sorgfältig gearbeitet haben, weil sie arbeiten häufig auch einfach nicht sorgfältig. Da kommen Verwechslungen vor, also Platten werden vertauscht, da passieren Sachen, dass halt, wenn man es den Forensikprozess angucken, was eigentlich passieren müsste, ist, dass sie die Platte nehmen und mit einem Gerät, was nicht auf die Platte schreiben kann, also was physikalisch dazu nicht geeignet ist, auf die Platte zu schreiben, eine Kopie von der Platte ziehen und auf dieser Kopie die Forensik durchführen. So, das heißt, sie brauchen halt mindestens nochmal denselben Plattenplatz, den ihr hattet, um halt so ein entsprechendes Image zu ziehen. Und die sagen halt auch häufiger, wenn man sagt, okay, warum zieht ihr euch nicht einfach ein Image, warum müsst ihr den ganzen Computer mitnehmen, sagen ja, so viel Platz haben wir nicht. So. Ja, und das heißt also, die arbeiten halt häufiger einfach nur mit auf Write Protect gejumperten Platten und arbeiten aber auf den tatsächlichen Evidence-Platten und ähnliche Dinge. Also das findet mehr so statt, wie wenn irgendwie ein Kumpel euch mal fragt, ob ihr mal gucken könnt, ob der noch was von seiner Platte runterkratzen könnt. Dann geht ihr auch nicht erstmal hin und macht ein Image, obwohl ihr das eigentlich tun solltet. Und was jetzt diese forensische Auswertung anbetrifft, ist in der Regel so, die gucken natürlich nach Methoden, wie sie die Menge der Daten reduzieren können, die ein Mensch angucken muss. So, also wenn ihr irgendwie eure typischen, keine Ahnung, PC zu Hause, 4 Terabyte Platten, die guckt keiner mehr durch. So, das heißt also, was die machen ist, die suchen zum Beispiel nach Files, die gelöscht wurden, ganz normal. Das heißt also immer die Funktion sicheres Löschen benutzen. Die suchen nach Files, die zuletzt benutzt wurden, also die zuletzt geschrieben wurden oder die in einem bestimmten Zeitraum geschrieben wurden, wenn sich zum Beispiel der Verdacht auf irgendwie, keine Ahnung, wenn es halt irgendwie eine Cybercrime-Straftat ist, für diesen Verdachtszeitraum gibt, ob es aus dem Zeitraum Daten gibt. Die suchen nach Stichworten, die gucken sehr spezifisch nach Kommunikationsinhalten, also nach E-Mails, so ganz wichtig, weil da...
Auch das ist natürlich ein Masseproblem. Also ja. Man kann natürlich dem Staatsanwalt dann nicht 1800 Seiten E-Mails vorlegen. Auch da muss dann weiter reduziert werden. Genau. Im Praxisfall ist die Schlagwortsuche am Anfang deutlich größer als die nachher von den ausgedruckten Seiten, die dann von der Platte ausgedruckt werden, für den Staatsanwalt vorgesehen ist. Also man hat bei E-Mails oft Namen. Wenn man natürlich auch weitere Verdächtige finden will oder generell andere Verdächtige in dem Fall hat. Das wird aber oft weiter reduziert, weil man dem Staatsanwalt ja nicht zumuten kann, dass er irgendwie noch 7 Aktenordner liest. Denn die Staatsanwälte etwa kriegen die Platten ja nie.
Ja, also die es wird halt versucht, auch mit Softwareautomatisierung eine Menge zu machen. Also die typische Tool, was da die meisten LKAs in Deutschland nehmen, ist Encase. Das ist halt so ein großes Forensikpaket, was auch einige Vulnerabilities in den Parsern aufweist, falls jemand noch mit spielen möchte. Aber die, also und da wird dann halt versucht, solche Sachen zu machen, wie halt einmal den ganzen E-Mail-Ordner zu nehmen und erstmal nur die Adressen extrahieren zu lassen, um zu gucken, ob die irgendwie miteinander in Verbindung stehen und dergleichen Dinge mehr.
Wir müssen eigentlich mal einen eigenen Vortrag dazu machen.
Forensics, ja.
Ja, das könnte eigentlich durchaus auch mal interessant sein. Wir müssen das Thema mal lassen, weil wir nicht so viel Zeit haben.
Na gut, okay.
Denn wir wollen zu den bisschen größeren Aktionen kommen, die wir jetzt hier beispielhaft herangezogen haben, über die ihr alle gehört habt. Etwa eben die Operation Himmel, wo wir auch mal aus den Pressemitteilungen, die dann da so ziemlich knapp rauskommen, wir sind ja oft nur so 3 Absätze, mal die Zahlen extrahiert haben, halt so was wie 17.000 digitale Datenträger, die da mal beschlagnahmt wurden. Und dazu noch eben 250 Rechner und Festplatten. Wir vermuten, dass bei den 17.000 digitalen Datenträgern halt auch oft DVDs und so weiter gemeint sind. Das ist aber nicht klar auseinandergehalten. Und jetzt später, einige Monate später, hat einer der Strafvermittler aus Westfalen eben auch den irren Verwaltungsaufwand konkret benannt. Denn es gibt tatsächlich so gut wie überhaupt keine Gerichtsverfahren und bisher keine einzige Verurteilung. Das ist natürlich ein riesiger, großer Schwung Auswertungsmaterial, wo einfach in vielen Wohnungen die Rechner mitgenommen wurden, aber passiert ist einfach nichts. Und von diesen Operationen gibt es halt diverse. Himmel ist sicherlich die größte beim LKA Berlin gewesen, aber wir haben auch noch Smasher und Tornado, Weißrussland und Susi. Wir werden uns wahrscheinlich erinnern, so alle 2 Monate poppen ja diese Riesenoperationen auf, sodass man vermuten könnte, dass die gesamte männliche Bevölkerung im Grunde nichts anderes macht als Kinderpornografie angucken, denn es sind alle solche Fälle. Das ist natürlich auch jetzt bei den von der Leyen-Sperren immer wieder betont, was für ein unglaublicher Millionenmarkt das sei. Und ich denke, in der Realität wissen wir alle, die wir lange im Netz surfen, dass das bloßer Unsinn ist. Was aber bleibt, sind eben zehntausende Telefone, Computer und Datenträger, die dort überall beschlagnahmt werden, und zwar als sei es nichts.
Also der interessante Aspekt hier ist genau Telefone. Das ist halt eine Sache, die wir auch immer häufiger hören, dass also Ermittlungsbehörden Telefone beschlagnahmen und auslesen. Da gibt es mittlerweile auch so Field-Toolkits, mit denen man so ein Telefon relativ schnell auslesen kann, also den gesamten Speicher. Spezifisch wird dann natürlich nach SMS, MMS gesucht und das Telefonbuch gebackupt. Und wir hören auch davon, dass sowas zum Beispiel bei Demonstrationen passiert, also bei Verhaftungen zu Demonstrationen, wo die Leute halt einfach mal irgendwie für 12 Stunden eingebuchtet werden wegen Verdacht auf Landfriedensbruch oder was
auch immer. Das war aber alles menschenwürdig, die Käfige.
Genau, aber dass da halt auch einfach mal die Telefone eingesammelt werden und die Telefonbücher gebackupt werden. So, obwohl es halt da noch keinen ernsthaften Verdacht gibt. So, das passiert halt einfach mal so nebenbei. So, also es ist halt so, dass die Einfachheit, mit der das mittlerweile geht, Telefone auszulesen, also die haben halt einfach die Werkzeuge dafür, führt dazu, dass sie es auch extensiv benutzen.
Dabei muss klar sein, dass ein Telefon natürlich von der Definition in dem neuen Grundrecht umfasst ist. Das ist ganz klar ein informationstechnisches System. Und wenn wir auf unsere Telefone gucken, wird auch klar sein, dass da schon ein ziemlich gutes Persönlichkeitsbild abgebildet ist. Wir haben heute Bilder, Filme, Kommunikation, meistens noch eine Web-History vom Browser und so weiter. Also das ist natürlich gar nicht mehr so viel anders, nur noch ein kleines Stück kleiner als der übliche Rechner, den man sonst so hat. Also es ist natürlich umfasst von dem Urteil. Nur, dass darüber halt wenig gesprochen wird.
Und in der Regel haben die allermeisten Leute noch keine Verschlüsselung des Speichers auf ihrem Telefon. Also wenn sowas geht, also diese zum Beispiel neuere Symbian-Phones und auch neuere Windows-Mobile-Phones könntet, macht das an. So, das ist halt zumindest erstmal nur ein Schutz dagegen, dass die Daten nicht direkt verloren gehen, wenn jemand das Telefon ausliest.
Wobei wir vielleicht auch nicht immer so an diese Community hier denken sollen. Also ich denke, den meisten hier wird es wahrscheinlich noch klar sein. Zumindest haben sie schon mal einen Gedanken daran verschwendet. Aber irgendwie so die breite Bevölkerung wohl gar nicht. Davon muss man wohl ausgehen. Und für den Fall von diesen Operationen hat der ehemalige Abgeordnete Jörg Taus ans Bundesinnenministerium ja mal schriftliche Fragen gestellt. Etwa wie viele Strafverfahren bzw. Urteile es in diesen Verfahren gegeben hätte und wie viele Einstellungen oder Einstellungen gegen Bußgeld es gegeben hätte. Und jetzt erst vor kurzem, am 12. Mai, kam vom Innenstaatssekretär Hermann Küß die Antwort, dass der Bundesregierung dazu keine Erkenntnisse vorliegen. Man kann halt bei den einzelnen LKAs mal nachfragen. Und die Antwort letztens war da, es gab halt einige Verfahren zur Öffnung. Einige könnte so drei sein. Also von 12.000 Verdächtigen ist das schon ein unglaublicher Fehlschlag, der natürlich dann nie kommuniziert wird und auch nie in den Zeitungen steht, sondern immer nur der Skandal am Anfang. Okay, aber das war nur ein Beispiel, weil sich diese Kinderpornografiefälle so gut eignen, weil dort immer so eine große Masse an Verdächtigen aufläuft. Später hat sich gerade bei der Operation Himmel auch herausgestellt, dass von den 12.000 viele also nur im Sekundenbereich auf diesen Webseiten waren. Man kann also davon ausgehen, dass sie da nicht absichtlich waren. Und natürlich wird dann so ein Verfahren noch eingestellt. The damage ist natürlich dann, also wenn man in so einem Dorf wohnt und die Polizei ist da eingeritten wegen Kinderpornografie, da hilft einem auch nicht, wenn das nachher eingestellt wird. Nun muss man sich mal fragen, wie ist es eigentlich mit Durchsuchungen und Beschlagnahmungen? Wann darf man denn eigentlich? Wie ist eigentlich da die juristische Schwelle? Anders als beim Bundestrojaner, bei der Telefonüberwachung oder bei einer Quellen-TKÜ. Faktisch kann die bei Beschuldigten, also Verdächtigen, durchgeführt werden, aber auch bei Nichtbeschuldigten, wenn man sich erwartet, dass dort was durchsucht und beschlagnahmt werden könnte und der Anlass ist denkbar geringfügig. Das ist eine beliebige Straftat, keiner bestimmten Schwere.
Also eine Durchsuchung gilt als Mittel der normalen Beweiserhebung. Ja, ist also nicht so, dass das irgendwie an irgendwelche besonderen Voraussetzungen gebunden ist, sondern kann de facto wegen allem passieren und passiert in der Realität auch wegen allem. Da kommen wir gleich nochmal zu, haben wir noch ein paar Fälle.
Wir haben ein paar schicke Beispiele mitgebracht.
Genau. Also es ist halt so, dass es tatsächlich mittlerweile zu einem relevanten Alltagsrisiko geworden ist.
Ja, also auch in unserem persönlichen Umfeld, zumindest in Berlin, ist es nicht ungewöhnlich, dass man selber mehrere Leute kennt, denen das schon passiert ist, aus verschiedenen Gründen. Nichtsdestotrotz gilt natürlich der sogenannte von Juristen immer hochgelobte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, wonach man also für jede einzelne Maßnahme als Richter entscheiden muss. Ist es tatsächlich erforderlich? Ist es notwendig? Gibt es vielleicht ein milderes Mittel? Also die Verhältnismäßigkeit im sogenannten engeren Sinne prüfen. Das muss gemacht werden.
Also die Ermittlungsbehörden müssten eigentlich, wenn sie korrekt vorgehen, was sie in der Regel nicht tun, den erstmal überlegen, gibt es denn mildere Ermittlungsmittel?
Also können Sie ihn mal fragen, den Verdächtigen?
Genau, erstmal einladen und zum Tatgegenstand befragen oder zum, wo auch immer es geht, befragen.
Oder auch ihn mal, sich mal fragen, ob die Maßnahme überhaupt sinnvoll ist, wenn etwa der Beschuldigte seit vielen Monaten weiß, was gegen ihn vorgebracht wird, ob man dann noch eine Hausdurchsuchung machen muss. Solche ja. Fragen sind oft richtig praktische Fragen.
Und gerade in unserem Umfeld ist es aber vollständig üblich, dass die Beschlagnahme von Computern de facto als vorauseilende Bestrafung angesehen wird. So, dann nehmen wir halt mal die Rechner mit, das kostet ein paar tausend Euro und der ist ein paar Wochen nicht arbeitsfähig, dann wird er schon sehen, was er davon hat.
So. Wobei der Punkt sicherlich nicht irgendwie die Kosten für die Hardware ist, sondern
für die Leute meisten, schon.
Was wirklich trifft, sind halt die Daten. Und ach so, wenn man ein Backup zu Hause hat, ist natürlich auch der Backup weg.
Genau, also Offsite-Backups sind echt anzuraten. Verschlüsselte Offsite-Backups, wohlgemerkt.
Nun wurde ja gebetsmühlenartig vor allen Dingen von den Sicherheitsexperten unserer Regierung immer wieder betont, dass ja alle die Sicherheitsgesetze und natürlich auch bei Hausdurchsuchungen, aber natürlich auch beim Bundestrojaner einen Richtervorbehalt hätten und dass wir ja ohnehin ein Rechtsstaat seien und dass man sich also keine Sorgen machen müsste. Und natürlich muss man sagen, dass ein Richtervorbehalt auch schon mal die eine oder andere Beschlagnahmung und Durchsuchung verhindert. Denn nicht immer haben Richter so viel Zeitdruck und können sich ihre richterliche Zeit natürlich frei einteilen. Und es gibt eine Menge Richter in Deutschland, die haben einen hohen Berufsethos und nehmen tatsächlich diesen Richtervorbehalt auch wahr. Denn das Gericht hat tatsächlich auch mal formuliert, das Bundesverfassungsgericht, was eigentlich tatsächlich die Regeln sind für so eine Anordnung. Denn ein Richter darf eine Durchsuchung nur anordnen, wenn er sich aufgrund eigenverantwortlicher Prüfung der Ermittlung überzeugt hat, dass die Maßnahme verhältnismäßig ist. Dann gibt es aber leider auch eine praktische Seite davon. Das sind zum einen ganz klare organisatorische Gründe, nämlich die Tatsache, dass wenn man von der Staatsanwaltschaft so eine Anordnung kriegt und sie genehmigt, man wenig organisatorische Arbeit damit hat. Wenn man sie aber ablehnt, muss man sie begründen und das aufschreiben als Richter. Das heißt, es kostet deutlich mehr Zeit. Und es gibt natürlich auch statistische Werte, die einen eher erschrecken lassen. In Deutschland sind es 25 Durchsuchungen im Durchschnitt am Tag, wenn man nur die Wochentage zählt. Und wenn man auf die Bundesländer runterrechnet, das hat mal die Redaktion von Panorama gemacht, von der ARD, die kamen auf statistische Zeitwerte wie 36 Minuten Prüfungszeit in Baden-Württemberg und 2 Minuten in Bayern. Das sind natürlich statistische Werte und es mag sein, dass die Richter in Bayern wesentlich engagierter sind und sich ihre private Zeit nehmen, um das zu tun, aber das ist natürlich dennoch eine Menge, wo man sich auch überlegen muss, dass Ermittlungsakten manchmal halt irgendwie ein Meter Papier sind, wo man sehr schlecht prüfen kann und man oft im Regelfall den Vorschlägen der Staatsanwaltschaft folgt. Das heißt, ein Richtervorbehalt ist schon lange nicht mehr dieses rechtsstaatliche Allheilmittel, als was es immer verkauft wird.
Ja, also die mittlerweile ist es halt so, dass die, also eigentlich schon immer ist es so, dass die Ermittlungsbehörden das natürlich auch ausnutzen, wenn sie wissen, wie die Richter so drauf sind. Also typisch ist dann halt, dass wenn ein neuer Richter in so ein Gericht kommt, dann wird er halt erstmal getestet. Also werden halt ein paar Fälle ausprobiert an dem, ob der die jetzt durchwinkt oder nicht. Also ob er eher mehr einer aus der Durchwink-Fraktion ist oder einer mehr aus der Ich-nehme-es-ernst-Fraktion. Und wenn er einer aus der Ich-nehme-es-ernst-Fraktion ist und seinen Pflichten tatsächlich Genüge tut, dann kriegt er halt etliche Fälle gar nicht mehr, sondern die kennen halt einfach die Dienstpläne. Die wissen halt, wann der diensthabende Ermittlungsrichter ist und warten halt mit den Fällen, bis ein Durchwinker auf dem Dienstplan steht. So, also das ist halt so das vollkommen übliche Verfahren, was halt bei den Ermittlungsbehörden normal verwendet wird. So, das ist halt, kriegen halt auch so eine neue LKA-Beamte auch erstmal erklärt. So, die kriegen gesagt, so mit dem Fall warten wir noch eine Woche, dann ist der andere dran, dann kriegst du den durch. Und mit dem Fall hier, der ist gut begründet, da kannst du auch zu einem gehen, der es ernst nimmt. So.
Und was wir jetzt mal gemacht haben, um zu illustrieren, wie problematisch diese Beschlagnahme mittlerweile geworden ist, ist, dass wir uns von den letzten 5 Jahren mal die höchstrichterlichen Urteile angesehen haben, die alle einen Bezug zur Beschlagnahmung haben. Wir können die nicht mehr alle darstellen, es sind zu viel. Es sind, glaube ich, knapp unter 20 höchstrichterliche Urteile, also wo Verfassungsbeschwerden gegen Durchsuchungen erfolgreich waren und die Durchsuchung und Beschlagnahmung für verfassungswidrig erklärt worden sind. Wir haben auch mal einige mitgebracht, um klarzumachen, aufgrund von welchen Tatsachen diese Beschlagnahmung so durchgeführt werden. Das ist relativ, also ich habe es einfach nur chronologisch gemacht, nicht nach Schwere der Straftat, die vorgeworfen wird. Und ich habe, also falls jemand das nachlesen will, ist natürlich auch alles auf den Webseiten vom Gericht. Bis 2005 haben die sämtliche Entscheidungen da. Der kann sich halt die kurz nochmal oben notieren und gerne mal nachlesen, wenn man will. Der erste Fall ist von 2006, da betraf eine Richterin, das ging auch durchaus durch die Presse, gar nicht mal wegen der Beschlagnahme, sondern aufgrund der Tatsache, dass es eben eine Richterin getroffen hat. Das hat dann schon mal Schlagzeilen gemacht. Denn der Vorwurf war Verletzung von Dienstgeheimnissen, in diesem Fall eines Ermittlungsverfahrens und Informationen darüber an die Presse gegeben zu haben. Und diese Richterin hat es eben bis zum Verfassungsgericht gebracht und hat auch gewonnen. Und ich habe immer mal, wenn man sich die Beschlüsse durchliest, die in der Regel gar nicht so doll lang sind, da mal so den wesentlichen Punkt, der sich auf die Durchsuchung bezieht, dann immer rauskopiert. Also hier ist jetzt zum Beispiel der Vorwurf, dass das Landgericht, was darüber befunden hat, ob diese Durchsuchung rechtmäßig war. Diese hat eben den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht beachtet. Das ist so ein Klassiker. Manche Sachen finden sich immer wieder in den Urteilen, wo auch das Gericht immer wieder auf alte Fälle zurückgreift und sagt, also haben wir ja eigentlich in diesem und dem und jenem Fall bereits gesagt, war verfassungswidrig, die Landgerichte oder Amtsgerichte haben es trotzdem wieder so verfügt. Also das ist auch so eine Art Ignoranz der höchstrichterlichen Urteile, weil offenbar in den Amtsgerichten, bei den vielen tausend Richtern, die da so sind, sich einfach auch nicht rumspricht.
Das hat vor allem keine Konsequenzen.
Also es gibt nicht mal einen Eintrag in der Personalakte des Richters, der das Verfassungsrecht gebrochen hat oder so. Also es gibt keine Folgen für den, dessen Beschluss verfassungswidrig war. Wir haben noch mehr so ein Beispiel, das ist jetzt eine Aneinanderreihung, aber ich fand es ganz interessant, die mal durchzusehen. Ich habe mir halt möglichst unterschiedliche Fälle dann irgendwie mal angesehen und wir haben uns die betrachtet. Also hier ist eine Durchsuchung von Kanzleiräumen. Kanzleiräume von Anwälten natürlich deshalb interessant, weil Berufsgeheimnisträger sind, genauso wie die Richterin im Fall davor. Hier hat das Gericht zum Beispiel in der Begründung gesagt, also das Gewicht des Eingriffs, also klar, eine Wohnungsdurchsuchung und Beschlagnahme ist immer ein doller Eingriff, wenigstens Verdachtsgründe verlangen würde, die über vage Anhaltspunkte und bloße Vermutungen hinausreichen sollten und man sachlich zureichende plausible Gründe haben sollte, die hier nicht gefunden wurden. Also es sind halt so Backpfeifen links und rechts, die da verteilt werden. Alles noch aus demselben Jahr ist ebenfalls eine Anwaltskanzlei. Hier fand ich interessant die Nichtigkeit des Anlasses. Ja. In zwei Fällen wurde ihm eine Verkehrsordnungswidrigkeit vorgeworfen, jeweils in Höhe von 15 Euro plus jeweils 20 Euro
Gebühr. Und dafür haben Sie einen Anwalt durchsucht, ja? Nur mal so als...
Also, und man muss sich ja immer überlegen, das potenziert sich ja da, denn die Mandanten, die dort ihre Akten haben, sind natürlich damit in gleicher Weise gefährdet. Ja. Und hier ist es, finde ich, auch ganz schön gewesen, dass das Gericht hier auch erkannt hat, nämlich, dass es evident sachfremd erscheint und daher grob unverhältnismäßig und willkürlich sei, wegen einiger Verkehrsordnungswidrigkeiten von hier nur 15 Euro die Kanzleiräume zu durchsuchen. Ich finde auch immer so schön, wie die Richter das schaffen, das in einem Deutsch auszudrücken, die so unglaubliche Backpfeifen sind. So evident sachfremd würde mir nie einfallen.
Anyway. Kannst du in den Wortschatz aufnehmen?
Ja, ich werde es versuchen. Also hier ist so ein klassischer Fall, auch wo es nicht mal um eine Straftat geht, sondern eben nur um eine Ordnungswidrigkeit. Dann habe ich noch ein paar Fälle gefunden von den vielen Fällen, die da waren für Januar letzten Jahres. Hier betraf es wieder eine Ärztin, also wieder eine Berufsgeheimnisträgerin, Wohnpraxis- und Laborräume inklusive Kraftfahrzeuge. Denn hier ging es um eine Ultraschalluntersuchung von einer Kostenhöhe von 74,71 €. Die Patientin hatte also nachher bestritten, dass dieser Unfall, diese Ultraschalldurchsuchung überhaupt stattgefunden hätte. Und die Uhrzeit auf den Bildern der Ultraschalluntersuchung, die es gab, die weichte halt leicht ab von den Angaben der Patientin. Und hier war noch interessant, die Staatsanwaltschaft hat überhaupt nicht weiter ermittelt, wie auch das Gericht feststellt. Weitere eigene Ermittlungsmaßnahmen sind nicht ergriffen worden. Das heißt, lediglich auf Behauptungen der Patientin hin wurden im Prinzip diese Untersuchungen durchgeführt. Und dann hat das Gericht auch noch festgestellt, naja, so ein Ultraschallgerät hat eigentlich als Kernfunktion nicht unbedingt die Uhrzeit, den Uhrzeitausdruck, sondern eigentlich soll es erstmal ein Ultraschallbild machen und das war auch vorhanden. Und dass die Uhrzeit halt um eine Stunde abgewichen hat, sei ja irgendwie nicht so wirklich stimmen, weil würde ja eine Ärztin gar nicht weiter stören. Also man würde vielleicht nicht mehr bemerken. Und in diesem Zeitraum war auch noch die Sommerzeitumstellung. Ich habe hier noch zwei andere Sachen kopiert aus dem Urteil, weil ich es auch sehr schön fand. Ja. In Anbetracht des relativ geringen Betrugsschadens und der Tatsache, dass eine kaum über bloße Vermutungen hinausreichender Tatverdacht bestanden hat, war die Durchsuchung natürlich unverhältnismäßig. Und das Gericht sagt aber gleichzeitig auch, die Unverhältnismäßigkeitsabwägungen hätten auch eingestellt werden müssen, da bei der Durchsuchung natürlich empfindliche Daten Dritter, nämlich der Patienten, betroffen waren. Klar, also bei Berufsgeheimnisträgern, gerade bei Ärzten, ist das ja auch immer noch der Fall. Also eine Klatsche vor dem Herrn, kann man nicht anders sagen. Also man muss eigentlich, ich muss das auch mal so sagen, bei den vielen ungerechtfertigten Beschlagnahmungen, die wir so selber miterlebt haben, müssen wir auch den Leuten danken, die sich da hinsetzen und sich über Jahre lang diese Prozesse reinziehen, bis sie zum Gericht kommen und den Arsch in der Hose haben, das als Verfassungsbeschwerde vor Gericht zu bringen. Weil auch manchmal nicht unbeträchtlich mit Kosten verbunden ist, die man zumindest vorher ja bezahlen muss. Es gibt sehr wenige, die sich einfach dann aktuell wehren, weil sie erstmal froh sind, wenn sie es vom Hals haben. Ja. In den meisten Fällen, die wir kennen, ist das so.
Also die Beeinträchtigung der Privatsphäre ist halt schon ziemlich erheblich und das führt halt in der Regel nicht dazu, dass man dann halt irgendwie sagt, jetzt fechtigt das aber durch. So, weil am Ende hat man persönlich auch relativ wenig davon, außer hinterher Recht gehabt zu haben. So.
Also es ist ja nicht nur, dass man erstmal wieder seine Daten nicht mehr hat und in der Regel nicht mehr weiß, wie man irgendwie arbeiten, sein Leben planen oder kommunizieren soll, sondern man ist ja eigentlich auch froh, wenn erstmal der Sachverhalt eingestellt wird. Wegen meiner sogar gegen ein Bußgeld. Man ist einfach froh, wenn man diesen Zeug vom Hals hat und auch nicht dauernd mit den Anwälten mehr reden muss. Insofern ist es wohl nicht ganz zufällig, dass viele der Fälle Kanzleiräume betrafen. Denn Rechtsanwälte wehren sich dann vielleicht eher, weil sie auch
die sind halt gewohnt, mit Juristen zu reden.
Ach eigentlich, also wir haben ganz gute Erfahrungen mit Juristen gemacht. Unsere Haus- und Hofjuristen vom TCC sind eigentlich echt coole Typen. Also sind ja nicht alle Juristen irgendwie doof, nicht wahr? Sondern die meisten sind ja eigentlich doch ziemlich nett. Einen habe ich noch, den ich ganz schön fand, denn hier war die Durchsuchung, ich habe sogar noch zwei oder drei, wegen handwerksrechtlicher Verstöße. In dem Fall war es so, dass der Handwerker sich nicht in die Handwerksrolle eingetragen hatte, weil strittig war, ob er das müsste für sein Gewerk. Und natürlich wurde hier auch beschlagnahmt, um Beweismittel sowie Hard- und Software aufzufinden und zu beschlagnahmen. Und ich fand hier, neben den typischen anderen Sachen, die da auch wieder standen, also das verhältnismäßig sein muss, laber, fand ich auch interessant, dass Sie hier schrieben, der Schutz der Privatsphäre darf nicht allein dem Ermessen der mit der Durchführung der Durchsuchung beauftragten Beamten überlassen bleiben. Weil hier war der Beschluss noch so unkonkret, dass die Polizeibeamten eigentlich ja nicht so richtig wussten, wonach sie suchen sollen. Es war überhaupt nicht konkretisiert. Ja. Und es war auch noch vorschnell und auf unzureichender Verdachtsgrundlage angeordnet, also so der Klassiker.
Der übliche.
Ja, vor allem so handwerksrechtliche Verstöße denkt man eigentlich auch nicht, dass man eine Beschlagnahmung...
Du, mit der Handwerksrolle ist in Deutschland irgendwie...
Ja. Hat bestimmt auch gute Gründe, die du nur nicht verstehst. Vom Mai letzten Jahres ist dieser Fall noch interessant. Hier war es so, dass ein Rechtsanwalt in seiner Beschwerdeschrift vor Gericht einige sehr scharfe Formulierungen gefunden hat. Der Amtsrichter fand, da hat er sich im Ton vergriffen und hat ihn angezeigt und hat damit einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Auch hier kam es zu einer Verfassungsbeschwerde und auch hier ist es als verfassungswidrig festgestellt worden. Fand ich eigentlich auch eine ziemlich scharfe Sache.
Ja, also, um es nochmal konkret zu formulieren, der Anwalt in Ausübung seiner Berufspflicht hat sich damit eine Durchsuchung eingehandelt.
Also echt natürlich auch wieder Berufsgeheimnisträger, also Kanzleiräume.
Aber alles ganz rechtsstaatlich.
Nein, verfassungswidrig.
Ja, später. Später dann, 5 Jahre. Später.
In der Regel sind die Fälle, also wenn jetzt das Urteil ist, ist immer das Urteilsdatum, was ich oben darüber gelistet hatte, sind in der Regel dann so Durchsuchungen aus den Jahren 2005, 2006. Also das zieht sich halt wirklich ziemlich lange. Man muss halt Jahre warten, ehe festgestellt wird, dass es verfassungswidrig war. Im September kam dann, fand ich auch noch sehr schön, Betrug, Gebührenüberhöhung und Urkundenunterdrückung, auch wieder ein Anwalt. Da hatte ihn ein ehemaliger Mandant, den er in sehr vielen Fällen vertreten hat, dann nachher irgendwie angezeigt, weil er eben dann noch die Gebühren ein bisschen hoch fand. Also er hatte viele Verfahren für ihn vertreten. Und natürlich läppert sich dann schon auf mehrere tausend Euro mit den Dienstreisen und so weiter. Und auch da wurde die Durchsuchung der Kanzleiräume und auch des Wohnhauses inklusive der ganzen Nebengebäude angeordnet. Hier kam wieder, ist wieder verfassungswidrig, aber hier war noch schön, dass sie eine Tatsachengrundlage fordern.
Ja? Also der Tatverdächtige hätte überhaupt die Möglichkeit haben müssen, diese Tat zu begehen.
Genau. Also eine bloße Vermutung würde halt nicht ausreichen. Da sieht man halt auch, wie, also was Richter da so absegnen. Ja? Also eine kaum begründete, nicht über bloße Vermutungen hinausreichende Beschreibung, aber die Durchsuchung findet dann halt statt. Wenn ich mich recht entsinne, war es in diesem Fall so, dass die Ja, in dem Fall war es so, dass die Wohnräume nicht tatsächlich durchsucht wurden, weil es wurde mit der Kanzlei begonnen und das war auch schon angeordnet für die Wohnräume, soweit ich mich da recht entsinne, aber es wurde nicht mehr durchgeführt. Nur die Kanzlei wurde tatsächlich auch durchgeführt. Aber das macht ja nichts, man kann die Verfassungswidrigkeit auch feststellen lassen für eine Anordnung, also die nicht durchgeführt wurde. So ist ja nicht, also Anwälte haben ja da Spaß. Der Fall hier, der erst kurz zurückliegt vom April diesen Jahres, der ist relativ bekannt, weil er von Udo Vetter vertreten wurde, der Lawblog betreibt und ich denke, viele werden das vielleicht gelesen haben. Hier ging es um die unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke, namentlich Computerspiele. Und es kam auch zu einer Beschlagnahme und zur Sicherstellung von zwei Rechnern und auch Udo Vetter hat die Sache nach Karlsruhe gebracht und gewonnen. Und hier war noch interessant, wieder mal unverhältnismäßig, wir kennen das schon alle, erforderlich sei in der Begründung der Durchsuchungsanordnung auch eine konkret formulierte, formelhafte Wendungen vermeidende Anordnung, die zugleich den Rahmen der Durchsuchung abstecken, also die auch sagen, was darf eigentlich konkret hier mitgenommen werden und was darf durchsucht werden. Auch daran hat es hier gefehlt.
Also typisch sind halt Durchsuchungsanordnungen, die ja, einfach Word-Bausteine sind, in denen halt nichts weiter steht als irgendwie alle Wohn- und Geschäftsräume, Seitengemächer, Keller, Dachböden und Fahrzeuge. So weiter, Fahrzeuge können durchsucht und nach Gegenständen oder Material, die zur Aufhellung des Tatbestandes sachdienlich sind, durchsucht werden. So, das ist halt die typische Formulierung, sprich, macht, was ihr wollt. So, und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das geht so nicht. Keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte das noch dauert, bis es bei der Richterschaft ankommt.
Das ist halt das Problem. Das ist der letzte Fall, den wir jetzt noch haben, auch vom April. Hier ging es um den Verdacht der unerlaubten Veranstaltung von Glücksspielen. Das waren so Oddszeitwetten halt, wobei der Verdächtige hat stets eingeräumt, dies zu tun. Er hat nur bestritten, dass es rechtswidrig ist. Also es war nicht etwa so, dass er gesagt hat, nee, mache ich nicht, sondern er hat die ganze Zeit eingeräumt, dass er also Sportwetten vermittelt. Er hat halt angenommen, dass die Rechtsgrundlage so nicht korrekt sei. Aber es gibt da so ein paar europarechtliche Entscheidungen zu Wetten und so weiter und die kannte er, also er hat das gar nicht bestritten, wurde trotzdem durchsucht. Und hier geht es halt darum, dass das Gericht gesagt hat, also wenn das materielle Strafrecht gar nicht reicht, also gar nicht wirklich verboten ist, was er macht, dann kann man natürlich auch nicht durchsuchen. Also es ist ein sehr aktueller Fall. Man kann tatsächlich eine eigene Vorlesungsreihe davon machen, man könnte alle Fälle nochmal konkret darstellen, wir haben jetzt hier nur so ein Teilfälle genommen, zeigt sich halt eigentlich, dass zum einen, wenn man das so ein bisschen über die Zeit betrachtet, jetzt von 2005 bis 2009, das Gericht sich immer selber referenziert, also sagt, das haben wir eigentlich hier und da schon entschieden und eigentlich der Tonfall in der Begründung auch immer schärfer wird. Ja. Wir fragen uns auch schon, wie lange das dauert, bis es in die Richterschaft durchsickert. Ich denke, dass bei den jüngeren Richtern da vielleicht eher Verständnis dafür da ist, weil die halt selber irgendwie Festplatten haben und wissen, dass da ihr Leben drauf abgebildet ist. Aber trotzdem nach der heutigen Praxis einfach viel zu schnell durchgewunken wird.
Also das ist halt auch so einer der Mängel im deutschen Rechtssystem, dass halt solche Entscheidungen halt nicht unmittelbar in Durchführungsanordnungen gehen, die dann halt irgendwie von den Richtern zu beachten sind. Da gibt es halt keinen Mechanismus für.
So. Heute ja auch gefeiert wird, weil ja die Grundrechte 60 Jahre alt werden. Beim Frühstück ist mir dann dieser Zeitungsartikel in die Hand gefallen, den ich hier mal abgetippt habe, weil ich Fotokammer waren hier eine Menge, aber die Kabel haben gefehlt, also deswegen habe ich es abgetippt. Denn der Verfassungsrichter Reinhard Geier hat heute Morgen im Kölner Stadtanzeiger eben erklärt, warum er das Grundgesetz so schätzt und er meinte, dass ihm gefällt, dass er eben genau wissen kann, dass es allenfalls der Milchmann ist, der morgens um 6 an seiner Wohnungstür klingelt.
Also die Aussage ist auf so vielen Leveln bizarr.
Also einer der Richter, die auch die Beschlüsse, die wir jetzt hier im Einzelnen vorgestellt haben, ich fand das so, also ich dachte so heute Morgen, das hat wohl mir irgendwie das Schicksal vor die Nase gelegt beim Frühstück. Denn das ist faktisch nicht so. Mal abgesehen davon, dass ich schon sehr, sehr lange eigentlich noch nie einen Milchmann gesehen habe.
Und der normalerweise auch nicht klingelt, sondern die Flaschen vor die Tür stellt.
Ja. Wir sind doch fast durch, also wir wollen nicht überziehen, wir wollen uns an die Zeit halten. Ja, wir hoffen natürlich, dass das ist so ein bisschen Spread-the-Word-Sache. Wir wollen eigentlich auch, dass sich die Beschlüsse und das Wissen darum verbreitern und auch deshalb reden wir darüber. Das heißt, was sind das für konkrete Forderungen, die wir eigentlich haben? also wie wir uns wünschen, wie sich das in Zukunft verändert und wo wir auch denken, dass es sich schlicht aus diesem neuen Grundrecht ableitet. Klar ist eine generelle Zurückverlagerung der Durchsicht von Papieren, wie es früher hieß und was ja heute im Wesentlichen Festplatten sind, ein Richter ist wohl unmöglich. Das ist damals so gewesen, das wurde halt sukzessive aufgeweicht, das hat sich in den letzten 100 Jahren halt einfach durch die Menge der beschlagnahmten Papiere und später der Datenträger so verändert, dass ein Richter das nicht mehr kann. Er muss es also auslagern, man wird es wohl nicht verhindern können. Ich denke, zu der Forderung können wir nicht hin.
Aber was wir auf jeden Fall fordern können, ist, dass die Beauftragung externer Dienstleister eingestellt wird, weil...
Nicht eingestellt, aber doch, zumindest mit einer Chain of Evidence.
Ich sehe da keinen Grund für externe Dienstleister zu beauftragen. Es handelt sich um eine hoheitliche Aufgabe und die soll gefälligst hoheitlich durchgeführt werden.
Dann muss aber die Forderung, die wir erst haben, nämlich die Anzahl der beschlagnahmten Festplatten überhaupt zu reduzieren, klar, erfüllt sein.
Natürlich.
Weil derzeit ist es nicht möglich. Das heißt, Sie müssen auch aufhören, die Masse zu beschlagnahmen und für geringfügige Fälle alles mitzunehmen, was in den Wohnungen ist. Das heißt, die Forderung ist die Begrenzung solcher schwerwiegenden Eingriffe auf schwere Straftaten überragend wichtige Rechtsgüter. So wie eigentlich in diesem Grundrechtsurteil auch gefordert ist.
Also die Abwägung muss halt sein, wenn es halt um schwerwiegenden Tatverdacht geht, der hinreichend begründet ist. Klar muss es dann möglich sein, dass die auch mal die Festplatte beschlagnahmen, aber nicht wegen irgendwie 2x15 € Parktickets.
So sieht es aus. Und das ist einfach auch eine Sache, wo wir uns wehren müssen und wir wollen eigentlich auch alle Leute, die betroffen sind, ermutigen, sich da an uns zu wenden. Denn wir kennen fähige Anwälte, die wir auch vermitteln können. Wir denken, dass sich die Leute, die betroffen sind, das sind einfach mal Tausende jedes Jahr, mehr wehren müssen. Also sollten eben nicht nur diese Anwälte sein, die und wenige andere Leute, die eben bis hoch nach Karlsruhe treiben, weil ich glaube, viele Beschlagnahmen sind eigentlich unverhältnismäßig und sollten so nicht weiter durchgeführt werden. Und wir müssen einfach auch das neue Grundrecht, glaube ich, mehr besprechen, sodass es bekannt wird.
Ja.
Natürlich, wollen zum Schluss kommen.
Platten verschlüsseln, gibt keinen Grund, es nicht mehr zu tun, so auf keinem Betriebssystem. Bei irgendwie Vista ist es eingebaut, heißt BitLocker. Bei macOS ist es eingebaut, heißt FileVault.
Gibt es als Open Source.
Gibt es als Open Source, TrueCrypt.
Wir haben jetzt eben bei FX gehört, die Probleme, die es natürlich damit gibt.
Ja gut, man muss halt auf sein Passwort aufpassen. So. Und, um es nochmal ganz klar zu sagen, wenn euch das passiert und morgens um 6 nicht der Milchmann klingelt, sondern das LKA, der erste Spruch, den die machen, ist, sag uns mal dein Passwort, dann müssen wir deinen Rechner nicht mitnehmen. So.
Viele machen das.
Das ist der erste Standardspruch. So. Wer das tut, ist echt selber schuld. So, also das ist halt irgendwie eine echt doofe Idee, weil es gibt immer noch das Konzept des sogenannten Beifangs, das heißt, die nehmen dann halt im Zweifel, was sonst noch so rumliegt, seit irgendwie Raubkopien oder was auch immer, Musik, Filme und dergleichen Dinge und die werden dann halt auch verwertet, wenn es drauf ankommt. So, da gibt's halt, also es gibt halt kein wirksames Beifangverwertungsverbot in Deutschland. So, wenn es halt gefunden wird, dann wird es halt gefunden. So.
Also Sie müssen ja auch, es gibt ja Legalitätsprinzip, genau. Also Sie müssen es verfolgen.
Und
auf jedem Rechner, wir brauchen es hier wohl nicht erzählen, befinden sich mehr oder minder nicht so legale Dinge.
So und
Hacker-Tools.
Hacker-Tools zum Beispiel so. Also das heißt also, Festplatte verschlüsseln und das Einzige, was ihr den Nicht-Milchmännern sagt, ist, ich möchte gerne mit meinem Anwalt reden. Damit endet dann die Kommunikation. So, weitere Kommunikation findet nicht statt. So.
Okay, wir können da, glaube ich, auf den Vortrag von Udo Vetter verweisen,
genau,
der ja beim vorletzten Kongress, glaube ich, mal diesen wunderbaren Vortrag hatte.
Ja.
Den sich immer noch lohnt, nochmal anzusehen, der auch sehr unterhaltsam ist.
Genau.
Es gibt aber noch einen anderen Weg. Man sollte auch dagegen ein bisschen kreativer werden. Man kann sich natürlich auch mal überlegen, das ist so eine Art, das ist ja fast schon steganografisch.
Genau, Real-World-Steganografie.
Real-World-Steganografie. Man kann natürlich auch einfach die Datenträger, also ich meine, ich weiß nicht, ob sie auch Spieltiere mitnehmen.
Also, weiß nicht, wenn da ein USB-Stick rausguckt, vielleicht schon.
Ja, darf er halt nicht rausgucken. Natürlich gibt es mittlerweile die Datenträger auch für hinter den Zahn zu stecken und ob sich das Konzept, dass man seine Festplatte hat und nicht nur noch einen Stick hat, den man abzieht und das Betriebssystem und alles mitnimmt auf einem kleinen Stick, ob das vielleicht in Zukunft kommen wird bei den preiswerten Datenträgern, die wir haben, werden wir sehen, aber man könnte einfach ein bisschen kreativ sein. Wir haben aber auch noch, wir haben quasi auch noch das ultimative Mittel, was wir natürlich auch beide jeweils zu Hause und im Büro zu stehen haben, für den Fall der Fälle, wenn es nicht der Milchmann ist. Die meisten werden es schon kennen. So ein Festplattenschredder ist natürlich Mittel der Wahl und nicht vergessen, auch das Backup reinzuschmeißen. Wir bezweifeln mal, dass in der Regel die Forensiker hier noch viel machen können.
Ja, ist vielleicht ein bisschen aufwendiger, ja. Ja.
Und ansonsten, ich glaube, wir bedanken uns einfach jetzt für die Aufmerksamkeit und
Genau.
ja.
Wenn das schon keine Konsequenzen hat für die Richter, was den einzelnen Fall betrifft, gibt es wenigstens irgendwelche Sachen darüber, Nichtbeförderung oder sonst irgendwas? Also man kann ja auf den einzelnen Fall bezogen vielleicht auch Gründe dafür anführen, wenn das jetzt nicht gerade Vorsatz war oder sowas. Vielleicht könnte man sich irgendeine Schadensersatzregelung überlegen oder so, aber sonst, dass man den da nicht einzeln an Karren fährt. Aber ist es sonst irgendwo so, dass das halt innerhalb des Laufbahnprozesses dann vielleicht eine Rolle spielt?
Nichts. Es gibt nicht mal einen simplen Eintrag in die Personalakte, es gibt keinen Beförderungsstopp, es gibt gar nichts. Ein Richter ist unabhängig und auch in einer Fehlentscheidung. Nichts. Das ist eine Forderung, die unter Juristen öfter mal erhoben wird, habe ich jetzt auch öfter mal gehört. Ich rede ja vielleicht auch ein bisschen zu oft mit Juristen. Hat keine praktischen Folgen. Es mag vielleicht ein bisschen peinlich sein vor den Kollegen, aber gut, peinlich sind uns ja viele Dinge.
So, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ist, dass so ein, also auch in vielen Gesprächen mit Polizisten zum Beispiel auch, ist das ein ganz zentraler Mechanismus, der dahinter steckt, dass so wahnsinnig viel jetzt betrieben wird und viel gemacht wird, auch in diesen ganzen Überwachungsdiskussionen, ist schlicht und ergreifend Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bei denen. Es ist gar nicht mal so sehr, dass sie irgendwie so nach Macht hungern oder Macht ergreifen wollen, sondern dass sie einfach sehr rigoros bespart werden auch und sehr rigoros kontrolliert werden, welche Abteilung bringt welchen Output, die haben da ihre Quoten, die sie erfüllen müssen. Und deswegen ist also quasi eine Ursache für dieses massive Anwachsen. Und ich denke, eine der zentralen Ursachen, einfach, dass die versuchen wollen, möglichst viel zu machen, um ihre Arbeitsplätze zu erhalten. Ich glaube, das ist mal so ein Mechanismus, den man auch mal irgendwie adressieren müsste.
Naja, also eigentlich macht so die Auswertung von so einer Durchsuchung schon ziemlich viel Arbeit. Also bei Telekommunikation kann ich das bestätigen. So, also Telekommunikationsüberwachung ist diese. Ja, Rechtfertigungsgeschichte und auch die hohe Beweiskraft, die angenommene hohe Beweiskraft spielt da eine Rolle. Bei gerade so Festplattenbeschlagnahmungen ist so meine Erfahrung eher, dass so diese präemptive Bestrafung halt durchaus eine Rolle spielt, so, weil da wird schon was sein bei dem, lass uns mal dessen Rechner mitnehmen, so.
Also die angesprochenen Hausdurchsuchungen, die verfassungswidrig erklärt wurden, die haben keine Konsequenzen für den Richter, der die genehmigt hat. Haben die überhaupt irgendwelche Konsequenzen? Wenn nein, wofür macht sich das Verfassungsgericht überhaupt die Arbeit, wenn es keine Folgen hat? Wofür auch immer.
Naja, also wir haben ja in Deutschland das Konzept des Rechtsstaats und das sagt, dass du im Zweifel hinterher Recht bekommst, wenn es Unrecht war.
Ja, die Durchsuchung lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Also ich kriege keinen Schadensersatz und nichts. Ja, ich kann mir nichts davon
Also
kaufen
du kannst
und es wird
halt
nicht mehr
eventuell, wenn du Spaß dran hast, kannst du dann halt gegen das Land klagen auf Schadenersatz, wenn halt irgendwie dir da Dinge kaputt gegangen sind oder du halt irgendwie nicht arbeitsfähig warst. Du kannst halt, wenn du Glück hast, versuchen zu sagen, okay, Jungs, ihr könnt euch einen Mörer von der Platte ziehen. Das wäre noch verhältnismäßig, aber ihr könnt jetzt nicht irgendwie meinen ganzen Rechner mitnehmen. Da gibt es auch ein paar Urteile, gerade bei Firmen. Dass sie sagen, okay, war halt möglicherweise hat LKA das Recht, halt irgendwie den Rechner zu mürren, aber nicht irgendwie die ganze Anlage mitzunehmen und eine Firma für 2 Wochen handlungsunfähig zu machen. Aber das sind halt im Einzelfall, gerade so bei Privatpersonen, ist halt extrem schwer zu argumentieren. Und also da gibt sehr wenige Fälle, wo Leute dann tatsächlich Glück hatten mit Schadensersatz oder dergleichen Dingen mehr. So, also es ist halt, wenn was passiert, halt erstmal der Durchsuchung widersprechen, so. Vollkommen klar, Anwalt anrufen. Und im Zweifel musst du halt momentan erstmal damit leben. So. Und das ist halt eine langfristige Geschichte. So. Wir reden halt auch mit der Richterschaft, um zu versuchen, da halt einfach mehr Sensibilität für erzeugen. Also wir werden auch häufiger eingeladen zu Richtervereinigungen und so. Aber es ist auch so, dass zum Beispiel die Strafanwälte an diesem Ding halt auch ziemlich am Verzweifeln sind. So ist genauso bei Anordnungen zur Telekommunikationsüberwachung. Die werden nicht ganz so leicht erteilt wie für Durchsuchungen, aber irgendwie vielleicht nur 10% schwieriger oder so. Und da ist genau dasselbe. Also gerade so der Zugriff auf Daten durch die Ermittlungsbehörden wird, also die haben auch einfach so ein Gefühl, als hätten sie einfach mal das Recht dazu. So, also da stellt sich halt so eine Selbstverstärkung ein. Und da müssen wir halt dagegen halten. So.
Habt ihr schon irgendwelche Ansätze, wie man das verbessern
also
könnte?
Also eine Sache noch. Wir reden halt immer über potenziell Unschuldige. Ja, es geht hier nicht um Verurteilte, sondern das ist ja alles immer nur Verdacht.
Ja, also habt ihr irgendwelche Ansätze, wie man es verbessern kann, dass so ein Urteil auch Auswirkungen hat? Sollte man dann die Richter zur Rechenschaft ziehen? Oder?
Also ich denke, es wird am Ende nichts drum umhin können, um eine Verschärfung der Strafprozessordnung. So, also das ist halt der einzige Weg, wie das halt, also das ist halt der Paragraph 100 Strafprozessordnung, die Beweiserhebung. Und da müssen halt Änderungen rein, die halt spezifisch die Beschlagnahme digitaler Datenträger an höhere Voraussetzungen binden als irgendwie allgemeine Beweiserhebung. So, das ist halt eine Forderung, die wird sicherlich eine Weile dauern. So, und bis es soweit ist, müssen wir halt irgendwie darauf hinweisen, dass es halt einfach höchstrichterliche Entscheidungen gibt, die sagen, das, was ihr da gerade tut, liebe Richterschaft, ist in Teilen einfach schlicht nicht okay und schlicht Verfassungsbruch.
Ja. Also zu den Richtern und der Unabhängigkeit der Richter kann ich nur sagen, also ich persönlich denke, man sollte sich davor hüten, das zu fordern, dass es da irgendwelche Bonus-Malus-Regelungen für Richter gibt. Also wenn man dieses staatliche Prinzip hat, das was wir haben, dann muss man auch diese Konsequenzen aushalten, die eben das mit sich bringen. Da kam gerade die Frage auf, was man davon hat, wenn man denn vom Bundesverfassungsgericht bescheinigt bekommt, ja, die haben Scheiße gemacht, du bist unschuldig. Man hat genau das davon, man ist unschuldig. Man darf nie vergessen, wir haben eben den Grundsatz, bis zum Beweis der Schuld ist man unschuldig. Das Problem ist nur, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung mit dem Zeitpunkt einer Durchsuchung eben vorbei ist. Das ist aber eben faktisch und rein rechtlich nicht so, sondern in der öffentlichen Wahrnehmung ist es so, eine Durchsuchung ist eine Vorverurteilung. Also ich habe das in meiner beruflichen Praxis in einer früheren Firma gehabt. Da sind morgens tatsächlich um 6:30 LKA und weiß ich nicht wer vor der Tür und da ging es dann los mit massiver Einschüchterung. Wir hätten ganz gerne komplette Datenbankdumps, das komplette Programm. Letzten Endes waren wir gar nicht die bösen Männer und was wir denen eigentlich geben konnten, das hatten die dann auch nach einer Stunde, aber ausgedruckt auf einem DIN A4 Zettel. Also ich denke, was ich nur raten kann, so aus eigener Erfahrung, ist standhaft bleiben. Also einfach mal, man muss auch einfach konsequent sein. Und was ich auch jedem raten kann, ist, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Und im Zweifel einfach mal dieses kleine Kärtchen habe ich bei mir über dem PC hängen. Da steht die Notfallnummer drauf quasi. Und ja, da kann man dann im Zweifel anrufen, sich dann nochmal vergewissern. Also es ist nicht...
Der Punkt ist doch, du willst, glaube ich, nicht in einer Gesellschaft leben, wo du davon ausgehen kannst, dass irgendwie deine Tür jeden dritten Monat eingetreten wird. Also der Punkt ist doch, wir müssen uns auf andere Weise wehren. Das ist so ein Abwehrmechanismus, das stimmt schon. Aber wir wollen eigentlich darauf hin, dass es eben nicht mehr so normal ist. Und wir haben explizit nicht gefordert, dass es Strafen für die Richter gibt. Also nee, die Frage kommt auf und das ist auch unter Juristen nicht unumstritten, aber unsere Forderung ist es auch nicht. Ich glaube auch, dass die richterliche Unabhängigkeit im Wesentlichen höher zu bewerten ist, auch wenn es organisatorisch einige Defizite gibt. Ich sehe schon einmal, du sagst, du hast auf jeden Fall recht, aber das ist so ein Abwehrmechanismus und ich würde dich gerne ein Stück vorher ansetzen.
Also ich denke, die Konsequenzen müssen halt ganz klar bei den Ermittlungsbehörden ansetzen. Also wenn die, also da ist es ja auch, also da gibt es diese Mechanismen ja heutzutage auch schon, wenn ein Staatsanwalt irgendwie kontinuierlich Scheiße baut und halt irgendwie Fälle versucht zum Gericht zu bringen, die halt einfach nicht genügend belegt sind oder halt extensive Maßnahmen anordnet, die am Ende halt nur dazu führen, dass genau nichts dabei rauskommt. Die Maßnahmen, also die Mechanismen gibt es tatsächlich schon, nur ist es halt so, dass die Justizbehörden, die ja die Vorgesetzten der Staatsanwaltschaften sind, das halt nicht, also die sehen das halt nicht, die sehen das halt nicht als einen Punkt an, wo sie aktiv werden müssen. So. Und das ist, denke ich mal, ein sehr wesentlicher Punkt, schon da im Vorfeld anzusetzen, aber zum anderen muss es halt auch darum gehen, einfach die Richterschaft zu bilden, in dem Sinne, dass ihnen klar wird, dass halt so Durchsuchungen durchwinken geht einfach mal nicht. Da werden sie halt einfach ihrer Verantwortung im Richteramt nicht mehr gerecht. Das können wir, glaube ich, noch eine machen, dann müssen wir Schluss machen. Oder? Okay, na gut, dann machen wir Schluss.
Wir können gerne, wir sind noch mal da, wir können uns auch
nochmal unterhalten. Danke. Nochmal Dank an die Vortragenden.